Meine lieben Schwestern und Brüder, liebe Freunde der Adventgemeinde hier in Stuttgart, zunächst meinen ganz herzlichen Dank an Gott und an diejenigen, die daran gedacht haben, mich einzuladen, um mit euch diesen Sabbat zu erleben und zu gestalten. So oft ich mit meiner Frau zum ersten Mal in eine Gemeinde komme, frage ich mich, ob es irgendetwas gibt, was uns verbindet. Versteckte Beziehungen. Soweit ich mich erinnern kann, es ist das zweite Mal in meinem Leben, dass ich in Stuttgart bin. Das letzte Mal war es vor einem Jahr. Aber so weit sind wir ja gar nicht voneinander entfernt. Wir selber wohnen in diesem kleinen Dreieck der Schweiz, wo die französische, die Schweizer Grenze und die deutsche Grenze zusammenkommen. Wir blicken immer wieder hinüber. Und wenn ich mich frage, was uns verbindet, dann fällt mir zunächst einmal der Rhein ein. Ich kann sagen, es gibt Alemannen rechts des Rheinufers und es gibt Alemannen links des Rheinufers. Meine Frau und ich, wir kommen zwar aus der französischen Schweiz, gehören zur Gemeinde Basel und zählen uns zu den linksrheinischen Alemannen. Sie als eigentlich gebürtige französische Schweizerin und ich als Ungar. Aber so ist es nun einmal und ihr seid also rechtsrheinische Alemannen und eigentlich haben unsere Dialekte, Schwäbisch und Schweizerdeutsch in den verschiedensten Varianten, doch ziemlich große Beziehungen zueinander. Also da sind wir schon beieinander, wir verstehen uns wenigstens sprachlich. Ist ja wunderbar. Der zweite Punkt, den ich gern erwähnen möchte, vermittelt eine gewisse Tragik. Es hat etwas zu tun mit dem VSB Stuttgart. Das kommt ein bisschen weit daher, ich gebe das gern zu. Aber es hat einen positiven Hintergrund ebenso. Der Trainer von VSB Stuttgart, Christian Groß, war ja 10 Jahre lang in Basel und hat unsere Basler Mannschaft von einem Sieg, von einem Cup zum anderen geführt. Und nach 10 Jahren hat er mit seiner Mannschaft 2 Spiele verloren und dann hat man geurteilt, das ist jetzt genug, wir brauchen einen Wechsel. Das war der Dank für diese 10-jährige Erfolgsgeschichte. Und Christian Groß hat dann einen Vertrag geschlossen mit der VSB Stuttgart. Und seitdem geht es in Stuttgart aufwärts und in Basel runter. Ja. Aber vermutlich ist das nicht der Kerngedanke, der uns zusammenführt, sondern der Kerngedanke ist ja unser gemeinsamer Glaube diesseits und jenseits des Rheins, diesseits und jenseits der Schweizer Grenze, die immer kleiner wird, immer niedriger. Und in diesem Sinne freue ich mich, dass wir heute gemeinsam Gottes Wort betrachten können. Im Mittelpunkt meiner Überlegungen steht ein ganz persönliches Bekenntnis des Apostels Paulus aus dem Galaterbrief, Kapitel 2, die Verse 19 und 20. Galaterbrief, Kapitel 2, die Verse 19 und 20. Und hier sagt nun der Apostel Paulus nach diesem großen Rückblick auf seine eigene Vergangenheit und im Hinblick auf seine Christusbeziehung, er sagt, ich lebe. Aber doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, Das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dargegeben. Ich beginne meine Ausführungen mit einem geflügelten Satz. Wir leben heute in einer sogenannten multikulturellen Gesellschaft. Das bringt es mit sich, dass wir im Alltag Menschen begegnen, die anderen Religionen angehören. Das provoziert in manchen von uns vielleicht die Frage, ja, was ist denn der Unterschied zwischen dem christlichen Glauben und den nichtchristlichen Religionen, wie beispielsweise dem Judentum oder dem Islam, die wie das Christentum im Alten Testament ihre Wurzeln haben. Immer wieder hören wir, es kommt ja nicht darauf an, was man glaubt, das kann man ohnehin nicht beweisen, sondern dass man an eine höhere geistliche Wirklichkeit glaubt und ansonsten sich bemüht, ein guter Mensch zu sein. Solche Aussagen erinnern mich an die Ringparabel in Lessings Bühnenstück Nathan der Weise. Gotthold Ephraim Lessing verlegt seine Erzählung in die Zeit der Kreuzzüge an den Hof Sultan Saladins, des damaligen Herrschers über Ägypten und Palästina. Und wie schon so oft in der Geschichte des Heiligen Landes, so herrschten auch diesmal bunte religiöse Verhältnisse. Und so kam es, dass in dieser Situation drei Menschen unterschiedlichen Glaubens, unterschiedlicher Religion zusammentrafen und sich über die wichtigste Frage ihres Denkens und Lebens nachdachten, nämlich über die Frage nach der Wahrheit, nach der wahren Religion. Da ist einmal der Sultan, der als aufgeklärter Monarch seinen nicht-muslimischen Gesprächspartnern mit großer Toleranz begegnet. Sein Gegenüber ist ein Ordensritter, der eigentlich ins Heilige Land gekommen war, um die heiligen Stätten von den Ungläubigen, das heißt den Musulmanen, zurückzuerobern. Und da ist schließlich der jüdische Kaufmann Nathan, der sich unter den Leuten durch seine Weisheit und durch seine Güte einen Namen gemacht hat. Diese drei beschäftigt eine Frage. Wer von ihnen ist im Besitz der wahren Religion? Da legt nun Lessing dem Juden Nathan folgende Geschichte in den Mund. Es lebte einst ein von seinem Volk überaus geschätzter König. Dieser König hatte drei Söhne, die er alle gleich liebte. Zudem hatte der König einen ganz besonderen goldenen Fingerring, der die Kraft hatte, seinem Besitzer einen liebevollen Charakter zu verleihen. Als nun der König sein Ende kommen sah, stand er vor der schwierigen Frage, welchem seiner Söhne er seinen geheimnisvollen Ring vererben sollte. Da er sich für keinen der drei entscheiden konnte, gab er seinem Goldschmied den Auftrag, von seinem Ring zwei Dubletten zu machen, die dem Original völlig gleich sein sollten. Der Goldschmied besorgte den Auftrag und brachte dem König die drei Ringe. Und siehe da, die Nachahmungen waren so perfekt, dass der König den echten Ring von den unechten nicht mehr unterscheiden konnte. Dann kam der Tag, an dem er sich einzeln von seinen Söhnen verabschiedete, indem er jedem einen Ring vermachte. Dann starb er. Damit stand die Frage im Raum, welcher der Söhne den echten Ring bekommen hätte. Nun, die Antwort liegt auf der Hand. Es konnte nur jener sein, der sich unter seinem Volk als gütig und liebevoll erweisen würde. Dem möchte man gern zustimmen, nicht wahr? Die Liebe als das überzeugendste Kennzeichen des echten Glaubens. Die Frage ist nur, wer verweist uns auf den Maßstab der Liebe? Wer stellt sie mir so klar vor Augen, dass ich sage, jawohl, das ist es, diesen Weg will ich gehen. Auch Hans Küng hat sich angesichts der Frage nach der christlichen Identität mit diesem Problem auseinandergesetzt und ist zum Schluss gekommen, christlich ist nicht alles, was wahr, gut und menschlich ist. Wahrheit, Güte und Menschlichkeit gibt es auch außerhalb des Christentums. Christlich ist das zu nennen, was in Theorie und Praxis eine ausdrückliche, positive Beziehung zu Jesus Christus hat. Christ ist nicht jeder Mensch echter Überzeugung, ehrlichen Glaubens und guten Willens, sondern der, der sich in all seinen Lebensäußerungen letztlich an Christus orientiert. Um uns freilich an Christus orientieren zu können, brauchten wir ein wirklich verlässliches Christusbild von diesem Jesus von Nazareth. Und damit stehen wir erneut vor einem Problem. Wie kommen wir zum echten Jesusbild? Unter den 8 bis 9 Jesusbüchern, die in meiner Bibliothek stehen, trägt eines den sonderbaren Titel Geschichte der Leben-Jesu-Forschung. Geschichte der Leben-Jesu-Forschung. Ihr Verfasser ist der uns vielleicht allen bekannte Kulturphilosoph und Urwaldarzt Albert Schweitzer. Albert Schweitzer hatte als junger Theologe die kühne Idee, sämtliche Bücher des 19. Jahrhunderts, die der Erforschung des Lebens Jesu gewidmet waren, auf die Frage hin zu untersuchen, ob sie wirklich das hielten, was sie im Vorwort und im Titel versprechen würden, nämlich die wahre Lebensgeschichte Jesu zu sein. Viele Theologen des 19. Jahrhunderts haben nämlich gedacht, es läge in ihren Möglichkeiten, mit Schweiß und Fleiß, mit den Mitteln der neueren Geschichtsforschung, das Leben Jesu historisch verlässlich zu rekonstruieren. Und gelänge das, die Geschichte, die Lebensgeschichte Jesu mit den Methoden der neuen Geschichtswissenschaft verlässlich zu rekonstruieren, dann hätte man eine vertrauenswürdige Grundlage für den christlichen Glauben. Wunderbar, nicht? Da könnte man mit den Konfessionen aufhören und man hätte einen objektiven Grund, ein Fundament, aufgrund dessen man sagen könnte, das ist es, diesen Weg haben wir zu gehen. Ein ehrenswertes Vorhaben, dem sich, wie gesagt, zahllose Theologen verschrieben haben, aber letztlich ohne Erfolg. Warum? Albert Schweitzer gibt uns die Antwort, indem er in seinem Werk nachweist, dass all diese Bücher, die da vorgaben, die wahre Lebensgeschichte Jesu zu rekonstruieren, ihr Ziel verfehlt hätten. Weil die Verfasser anstelle des geschichtlichen Jesus einen Jesus präsentierten, dessen Bild von den Vorstellungen des Autors und dem Geist des 19. Jahrhunderts übermalt ist. Der Versuch, das Leben Jesu geschichtlich exakt zu rekonstruieren, wird immer nur Versuch bleiben, Weil schon in den Quellen, das sind vornehmlich die Schriften des Neuen Testamentes, schon in den Quellen das geschichtliche Jesusbild mit dem persönlichen Jesusbild der eigenen Glaubenserfahrung zusammenfließt. Das sehen wir eigentlich sehr schön bei dem Apostel Paulus, für den die Verbundenheit mit dem gegenwärtigen, wir würden sagen mit dem geistlichen Christus, wichtiger ist als die Kenntnis des geschichtlichen Jesus. Sagt er doch im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, 16, 2. Korintherbrief, Kapitel 5, 16, darum kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch, das heißt nach seiner geschichtlichen, historischen Existenz. Und ob wir auch Christus gekannt haben nach seiner geschichtlichen Existenz, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr. Nicht, dass für Paulus die geschichtliche Existenz Jesu bedeutungslos gewesen wäre. Aber sollte Jesus auch 1000-mal in Bethlehem geboren sein, nicht aber in unseren Herzen, dann sind wir verloren. Denn auf die innere Beziehung zu meinem Herrn kommt es an. Darin liegt allerdings etwas Seltsames. Denn mit den Sinnen fassbar steht ja Jesus nicht vor uns. Und trotzdem lebt er. Und wir halten an der Beziehung zu ihm fest. Das ist offensichtlich ein Geheimnis, das eine Klärung bedarf. Wenn man überhaupt dieses Geheimnis klären kann. Das Geheimnis der Person Jesu hängt mit seiner Beziehung zur Schrift des Alten Testamentes zusammen. Wollen wir Jesus identifizieren? Wollen wir wissen, wie er sich selbst verstanden hat? Dann müssen wir fragen, wie hat er das Alte Testament gelesen? Wie ist er damit umgegangen? Und da stoßen wir auf drei unterschiedliche Perspektiven. Aufs Erste begegnet Jesus der Bibel wie die meisten seiner jüdischen Zeitgenossen. Er respektiert sie als Wort Gottes und unterstellt sich ihrer Autorität, indem er schriftgemäß lebt. So heißt es etwa im Lukas-Evangelium Kapitel 4, Vers 16, Lukas-Evangelium Kapitel 4, Vers 16, dass er am Sabbat nach seiner Gewohnheit in die Synagoge ging. Er unterstellte sich also der Autorität der Bibel, indem er den von der Schrift gebotenen Sabbat beobachtete. Ein andermal sehen wir ihn schriftgemäß Passa feiern. Überhaupt legt er großen Wert darauf, dass er von den Menschen als jemand wahrgenommen wird, der die Schrift befolgt. Ich bin nicht gekommen, die Schrift aufzulösen, sondern zu erfüllen. Wie denn? Indem ich die Gebote halte. Auf der zweiten Ebene begegnet Jesus der Schrift, indem er sie in der Art der jüdischen Schriftgelehrten auslegt und lehrt. Überhaupt kann man sagen, dass wir dem Bild des geschichtlichen Jesus am ehesten nahe kommen, wenn wir ihn uns als Wanderlehrer seine Zeit sehen. Solche gab es damals in Palästina und Syrien, wahrgenommen vor allem von Rabbinern. Solche Wanderlehrer gab es auch in Griechenland und Kleinasien, es waren die Philosophen. Also es ist ein vertrautes Erscheinungsbild, dass irgendein Philosoph oder ein Rabbi durch das Land zieht, plötzlich Leute um sich schart und sie lehrt. Seine Jünger und seine sonstigen Gesprächspartner nennen ihn Rabbi. Das heißt so viel wie Lehrer, Meister, heute würden wir sagen Doktor, auch wenn das etwas bestelzt klingen würde. Aber auch er selbst bezeichnet sich so. sagt er doch zu seinen Jüngern, einer ist euer Meister, Christus. Diesem Titel zufolge gehörte er dem jüdischen Schriftgelehrtenstand an. Und in der Tat trat er gewohnheitsmäßig als öffentlich lehrender Schriftgelehrter auf, in den Synagogen, am Tempel, mal in den Häusern oder auch unter dem freien Himmel. Dem entspricht auch, dass auch seine Nachfolger Schüler heißen und nicht etwa Brüder und Schwestern genannt werden. Sie sind Schüler eines Lehrers. Wir sehen also Jesus richtig, wenn wir ihn als großen Lehrer seiner Zeit wahrnehmen. Freilich, würden wir Jesu Rolle auf ein Lehrerbild beschränken, so wären wir vermutlich keine Christen. Jesus, ein überragender Schriftgelehrter seines Volkes. Das akzeptieren heute auch viele Juden, wie beispielsweise Martin Buber, der von Jesus als seinem größeren Bruder spricht. Mohammed hat die Muslime gelehrt, Jesus als einen großen Propheten zu ehren. Aber als Schriftgelehrter oder als Prophet hätte Jesus nicht am Kreuz sterben müssen. Wollen wir über seine Identität mehr wissen, dann müssen wir den Weg mit ihm zu Ende gehen. Im Johannesevangelium Kapitel 5 in den Versen 39 und 40 lesen wir sein eigenes Zeugnis über sich selbst. Johannesevangelium Kapitel 5, Verse 39 und 40. Da sagt er zur versammelten Menge, ihr durchsucht die Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie ist's, die von mir zeugt. Und ihr wollt doch nicht zu mir kommen, dass ihr das ewige Leben haben möget. Hier klingt etwas an, was ein jüdischer Schriftgelehrter so nie gesagt hätte. Jesus, kein gehorsamer Täter der Schrift, noch ein überragender Lehrer der Schrift, sondern Jesus als Verkörperung der Schrift. Sie ist's, die von mir zeugt. Und das ist nicht nur eine sogenannte johannäische Sicht, sondern das ist das Verständnis aller Evangelisten. Blicken wir noch einmal auf Lukas 4, Vers 16 und Vers 21 zurück. Lukas 4, Verse 16 und 21. Da heißt es, Jesus besucht nach seiner Gewohnheit am Sabbat die Synagoge, lässt sich die Rolle des Propheten Jesaja reichen und liest daraus die Worte, Lukas 4, 16, der Geist des Herrn ist bei mir, darum, dass er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen und so weiter. Und dann Vers 21, und er fing an zu sagen zu ihnen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. Die Schrift des Alten Testamentes erfüllt vor euren Ohren. Das heißt, Jesus, vor den Augen seiner Zuhörer stehend, ist die Erfüllung der Schrift. Er ist das lebendige Wort Gottes. Er steht gleichsam an Stelle der Schrift. Mir scheint, hier tritt etwas eminent Wichtiges uns entgegen. Vordergründig sieht es so aus und es hört sich so an, als gäbe es zwischen dem christlichen Glauben und den anderen Religionen keinen nennenswerten Unterschied. Ob Mose, Buddha, Jesus oder Mohammed, Es handelt sich immer um sogenannte Religionsstifter, die bestimmte Schriften direkt oder indirekt hinterlassen haben, aus denen dann die Nachgeborenen ihren Glauben schöpften. Die Juden nehmen ihren Glauben aus dem Alten Testament und dem Talmud, die Buddhisten aus den schriftlichen Hinterlassenschaften ihres erleuchteten Meisters, die Muslime aus dem Koran und wir Christen. Ja, wir Christen, wir lesen das Alte und das Neue Testament. Aber was uns das Neue Testament vor Augen stellt, ist nicht eine Idee, auch nicht ein System von Satzungen oder ein theologisches Gebäude, sondern eine Person, nämlich die Person des auferstandenen Christus. Die Bibel selbst ist ja nicht Christus, sondern sie erinnert uns an Christus. Die Bibel selbst ist ein Kommunikationsmittel, aber der Punkt, auf den es ankommt, ist der lebendige Christus. Die Bibel stellt ihn als das lebendige Wort Gottes vor unsere geistigen Augen. Mit ihm stehen wir in Dialog, nicht mit dem toten Buchstaben. Davon redet auch der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, in den Versen 12 bis 17. 2. Korintherbrief, Kapitel 3, die Verse 12 bis 17. Eines der schwierigsten Worte im Neuen Testament, das man unbedingt in diese Auseinandersetzung zwischen dem traditionsverpflichteten Judentum und dem neuen christlichen Glauben hineinstellen muss, um die Ausführungen des Apostels Paulus zu verstehen. Er versucht, seinen Lesern deutlich zu machen, worin der Kern des neuen Bundes liegt, gegenüber dem alten Bund. Und da sagt er, weil wir Christen nun als Erben des neuen Bundes, so könnte man aufgrund des Textzusammenhanges sagen, weil wir solche Hoffnung haben, sind wir voll großer Freude und tun nicht wie Mose, der die Decke vor sein Angesicht hing, damit die Kinder Israel nicht sehen konnten, das Ende des, das aufhört, sondern ihre Sinne sind verstockt. Denn bis auf den heutigen Tag bleibt die Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn Sie es lesen, welche in Christus aufhört. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke vor ihrem Herzen. Wenn es aber sich bekehrte zu dem Herrn, so würde die Decke abgetan, denn der Herr, das heißt Christus, ist Geist. Christus wird geistlich wahrgenommen. Wo aber der Geist des Herrn ist, also wo Christus ist, da ist Freiheit. Freiheit, das heißt Ungebundenheit von den Traditionen und von den Satzungen. Das ist für jüdische Ohren ein hartes Wort. Das zu sagen heute einem Nichtchristen als politische Unkorrektheit angerechnet würde. Aber es ist doch ein Wort eines Hebräers, ja, eines schriftkundigen Pharisäers, der sich den Bruch mit der Synagoge nicht leicht gemacht hatte. Denn Paulus hat mit seinem Christusglauben die mosaische Religion, in deren Mittelpunkt die Tora, das geschriebene Gesetz steht, hinter sich zurückgelassen und den Blick auf den gerichtet, der nun als lebendige Verkörperung der Schrift vor unseren Augen steht. Das Gesetz ist durch Mose gegeben. sagt Johannes in seinem Prolog. Die Gnade und Wahrheit aber ist durch Jesum Christum geworden. Das Gesetz ist ein Mittel, etwas, ein Objekt, das weitergereicht wird, etwas, was wird, wie Jesus Christus und die Gnade in ihm. Ja, das ist Leben. Sollte jemand meinen, es käme bei Gott auf die Verehrung des Buchstabens, der Schrift an, der muss sich von Paulus sagen lassen, 2. Korinther 3,6, Gott hat uns das Amt des neuen Bundes anvertraut. Nicht das Amt des Buchstabens, sondern das Amt des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist, nämlich der Geist Christi, macht lebendig. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorchet, welchen Jesus Christus vor die Augen gemalt ist, als wäre er unter euch gekreuzigt? Paulus sagt nicht, schaut Galater, ich habe euch die Schrift gebracht, sondern die Wahrheit der Schrift ist Jesus Christus. Nicht die Schrift, nicht das Gesetz, sondern Jesus Christus als das lebendige Wort Gottes ist uns vor die Augen gestellt. Er ist es, vor dem wir stehen und zu dem wir eine lebendige Beziehung haben sollen. Wer das nicht begreift, der schaut am Wesentlichen vorbei und der ist im Grunde genommen kein Christ. Es ist kein Werturteil, sondern eine sachlich-theologische Feststellung. Was das konkret heißt, wollen wir an einem ganz besonderen Punkt unseres eigenen Glaubens verdeutlichen. Ich denke hier im Besonderen an den Sabbat. Wenn wir als siebenten Tags Adventisten auf die Gültigkeit des Sabbats angesprochen werden, verweisen wir gern auf die 10 Gebote, wo das Sabbatgebot in Stein gemeißelt vor unseren Augen steht. 2. Mose 20, 8 bis 11 und 5. Mose 5, 12 bis 15 sind für uns zwei unverbrüchliche Texte. Damit sehen wir uns fest im mosaischen Gesetz verankert. Auch das Judentum begründet den Sabbat von diesen zwei Texten her. Vertritt aber im Übrigen doch eine Sabbattheologie und eine Sabbatpraxis, die wir als Christen so weder nachvollziehen noch nachahmen. Warum? Weil uns Jesus als Herr des Sabbats auf einen anderen Weg verwiesen hat. Dass Jesus der Herr des Sabbats ist, das lesen wir im Markus-Evangelium Kapitel 2 ganz am Schluss, die Verse 27 und 28. Denn dort hat er die pharisäische Sabbatpraxis in Frage gestellt. Zum einen, weil sie zum Teil den Grundbedürfnissen des Menschen zuwiderläuft. Und zum anderen, weil der Sabbat dank der Gegenwart Jesu in der Welt ganz anders zu seiner Erfüllung kommt. Dass sich Jesus einen Herrn des Sabbats nennt, könnte man zunächst so verstehen, dass Jesus mit Blick auf seine messianische Sendung sich als gottgesandten Lehrer des Gesetzes begreift. Nun gilt es aber, sich auf den Geist des Neuen Testamentes zu besinnen, der uns Christus eben als Verkörperung der Schrift zu sehen lehrt und von da aus den Sabbat zu verstehen und zu lieben. Das Wort Sabbat heißt ja Ruhe, Erquickung. Nun lesen wir doch, was Jesus in Matthäus 11, Vers 28 bis 30 denen sagt, die ihn als den von Gott gesandten Sohn im Glauben annehmen. Matthäus 11, die Verse 28 bis 30. Da sagt er, kommet her zu mir, oder ich muss es anders lesen, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Mit diesen Worten stellt sich Jesus inmitten des Sabbatgebotes. Er identifiziert sich mit dem Sabbat der Gestalt, dass er sagt, die Ruhe des Sabbats bekommt ihr nicht vom geschriebenen Gesetz, nicht vom Buchstaben, sondern von mir. Denn die Ruhe des Sabbats bin ich, genauso wie ich der Weg, die Wahrheit und das Leben bin. Darum kann ich euch erquicken. Und in diesem Sinn lesen wir das auch im Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 3, Hebräerbrief, wo der Schreiber sagt, wir, die wir glauben, gemeint ist wir, die wir an Christus glauben, gehen in die Ruhe ein. Wer die Ruhe nicht durch den Glauben an Jesus Christus empfängt, der kommt schwerlich zur Ruhe in Gott. Mag er noch so sehr dem Sabbat verpflichtet sein. Christus ist nicht nur ein Lehrer des Sabbats, sondern er verkörpert den Sabbat. Er ist die Ruhe. Und darum ist er der Herr des Sabbats. Daraus ergibt sich die wahre christliche Begründung der Sabbatheiligung. Wenn wir Sabbat feiern, dann nicht um dem Buchstaben des Gesetzes zu genügen, sondern als Ausdruck unserer Erlösung durch Jesus Christus, weil wir uns durch sein Opfer von der Last der Schuld befreit wissen, haben wir Frieden und Ruhe in Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Vor etlichen Jahren wurde mal im Rahmen einer Bilderausstellung ein Wettbewerb um das schönste Gemälde veranstaltet. Nach diversen Ausscheidungen standen zuletzt zwei Bilder zur Auswahl. Auf dem einen war eine wunderschöne Fruchtschale mit erlesenen Früchten zu sehen. Das andere Gemälde stellte das anbrechende Morgenlicht des neuen Tages dar. Wenn man allerdings genau hinschaute, entdeckte man einen hauchdünnen Schleier, der das Bild zu trüben schien. Und zwar so sehr, dass der Betrachter unwillkürlich nach dem Schleier griff, um ihn vom Bilde sanfter zu entfernen. Allein, sobald er hinlangte, merkte er, dass der zarte Schleier Teil des Bildes war. Der Künstler hatte ihn so fein an die Leinwand gemalt, dass er dem Betrachter als echt erschien. Das ist das Bild einer neu gewordenen, einer neu geschenkten Identität. Ist Jesus Christus zum verinnerlichten Teil unseres Lebens geworden? Ist er mein innerer Dialogpartner? Dann ist uns eine neue Identität geschenkt. Was an uns als christlich wahrgenommen wird, ist keine Maske, kein Schleier, noch Schminken, sondern ein verinnerlichter Teil unser Selbst. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, sagt der Apostel Paulus. Das war die unerhörte Erfahrung des Apostels. Er war von der Radikalität der Liebe Christi derart ergriffen, dass er für sich den Schluss zog, jawohl, das ist es. Diesen Weg gehe ich. Ich lebe. Aber doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Diese umwandelnde Liebe ist das Geheimnis des Christentums. Das steht im Neuen Testament. Wenn das wahr ist, ich meine, ist Christus wirklich die Mitte unseres Lebens? Ist er der ultimative Maßstab in unserem Urteil, in unserem Handeln und in unserem Umgang miteinander? Dann werden wir die Vielfalt an Meinungen, an Ideen, an Gaben in unserer Gemeinde als Reichtum wahrnehmen und das Segen erleben und unserer Kirche wird es geschenkt sein, von anderen als Zeichen der Gegenwart Christi in dieser Welt wahrgenommen zu werden. Lass uns doch diese Gegenwart der Liebe Jesu Christi geschenkt sein. Das ist mein Wunsch und Gebet für uns alle. Amen. Lasset uns beten. Unser lieber himmlischer Vater, am Ende unserer Überlegungen und Gedanken blicken wir auf zu dir im Bewusstsein deiner Güte, deiner Größe, aber auch deiner Verborgenheit. Wir danken dir, dass du das Bild Jesu vor unsere Augen gestellt hast, so dass wir jetzt wissen, wie du bist. Und wir möchten unsere Herzen öffnen, damit das Bild Jesu wirklich in uns sei, damit wir verbunden sind und mit ihm durchs Leben gehen. Herr, wir danken dir, dass es uns gut geht. Es mag sein, dass das eine oder das andere uns bedrückt und erschwert, aber doch leben wir in Verhältnissen, die von deiner Menschenfreundlichkeit künden. Es ist für uns gesorgt und wir dürfen uns von dir geführt und geleitet wissen. In diesem Bewusstsein möchten wir jetzt auch diesen Gottesdienst beenden, wohlwissend, dass wir an deiner Hand sind, dass du uns erwartest, dass die Geschichte der Menschheit einen Ausgang hat und einem guten Ende entgegengeht, weil du auf uns wartest. Diese Verheißung wollen wir uns ganz fest hingeben, jetzt, in der kommenden Woche und unser ganzes Leben lang. Und wir sagen dir Dank für alles im Namen unseres Herrn Jesu Christi. Amen.